Wenn du es schaffst, als Schweizer Musiker oder Musikerin das Hallenstadion zu füllen mit etwa 13'000 Leuten, dann hast du es geschafft. Es schaffen vielleicht 5 Schweizer, glaube ich, bis jetzt, die es gefüllt haben. Wenn du Eishockey liebst, dann gibt es eigentlich zwei Ziele, die du hast. Einerseits willst du in der Nazi spielen und dein Land vertreten. Vielleicht sogar an der Olympiateilnahme oder an der WM. Aber das andere Ziel ist noch ein bisschen höher. NHL. Genau, hast du schon gehört. He? Und er hat es geschafft, ein Nadelbottner, oder? Ursprünglich Roman Josi. Ist der beste Verteidiger der Welt inzwischen. Also ist ausgezeichnet worden. Vielleicht sagst du, Musiker nicht, Eishockey nicht. Aber ich tue gerne Bergsteigen. Und dann gibt es nur ein Ziel: 8848 Meter. Genau. Frage, wer war schon auf dem Schwarzhorn von euch? Ja, ein paar. Weiss jemand, wie hoch das ist?
3,147.
Gut, 3,146,2. Das ist der, hä? Das ist der Sitz Davoser wieder. Ist schon jemand auf einem 5000er oder mehr gewesen? Würde heissen ausserhalb von Europa, weil der Mont Blanc schafft es nicht ganz. Auf 5000. Also, ein paar Fakten zu dem Olymp, hätte ich fast gesagt. Edmund Hillary und dem Tenzing, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Norgay oder wie auch immer, ist 1953 die Erstbesteigung gelungen. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, das ist passiert, wo die seid in Südafrika gsi, ist man quasi in FaceTime oder was auch immer, man hat immer mitbekommen, was die machen, bis und mit quasi am Morgenturnen. Wir waren up to date gsi. Aber dann im 1953 ist es 4 Tage gegangen, bis die Meldung von dieser erfolgreichen Erstbesteigung bis nach London kam. Und das ist erwähnenswert, weil das ist genau der Tag gsi, wo Queen Elisabeth ihren Thron bestiegen hat mit 27. Also 4 Tage von der Erstbesteigung, bis sie in London war und sie hatte Freude gehabt. Und sie ist immer noch im Amt. Sie ist 96. Also nicht schlecht, also von der Zeit her, wenn das das erste Mal war. 1978, weiss jemand den Namen von denen, die das erste Mal ohne Sauerstoff zu oberst waren, ohne zusätzlichen? Jawohl, Reinhold Messner, genau. Und mit seinem Partner Peter Habler, die haben es geschafft. Und dann habe ich gelesen, bis Ende 2018 ist der Gipfel etwa 8400 Mal erreicht worden. Also man gehört immer noch zu einer auserlesenen Gesellschaft, wenn man es schafft, dort oben zu sein. Über 300 haben es nicht geschafft, was sie gewagt haben. Und man liest davon, dass es so ein bisschen wie ein Friedhof ist. Ab 7000 Meter hat man von der Todeszone. Im Winter in Nacht kann es bis zu minus 60 Grad Celsius werden. Also wenn ihr im Flugzeug die Aussentemperaturen seht, es kommt ziemlich nahe. Also das nächste Mal Davoser Winter, es ist immer noch schön angenehm warm. Der Jüngste war in der 8. Klasse. Amerikaner, ich habe verstanden, wie könnte es anders sein. Jordan Romero, 13 war er, als er 2010 das erste Mal an der Top war. Die jüngste Bergsteigerin war eine Inderin. Malavat Purna, auch 13 Jahre und 11 Monate, 2014. Und dann, ich war noch in Guckerbach gestern und habe noch geschaut, wer ist die älteste Frau war. Mit 63 ist die Japanerin Tamei Watanabe 2002 über die Südostroute von Nepal aus auf den Mount Everest gekommen. Und dann hat sie das Gefühl gehabt, ich brauche noch mehr. 10 Jahre später hat sie es von der anderen Richtung gemacht und hat es geschafft, von Tibet aus. Also mit 73 halten sie bis heute den Rekord. Und das Spektrum so von diesen Gipfelaspiranten, das reicht von erfahrenen Alpinisten bis zu interessierten, aber solventen. Das heisst, die müssen sich dann auf die allerlei Seile verlassen, die die Sherpas schon einrichten. Und man rechnet an Kosten zwischen 13'000 und 65'000 Dollar. Das war 2018, vielleicht ist es heute noch etwas mehr. Wenn du gehen willst, man kann sagen, das ist ein Lebensziel oder ein Lebenstraum. Man tut diesem Ziel ganz vieles, wenn nicht alles, unterordnen. Der Edmund Hillary hat aber noch gesagt, du brauchst kein fantastischer Held zu sein. Bloß ein ganz normaler Kerl mit ausreichend grosser Motivation um anspruchsvolle Ziele zu erreichen. 1953, das war die Ausrüstung. Jetzt eine wahre Begebenheit. Wir schreiben das Jahr 2006. Wenn du willst, darfst du die Augen auch zu haben. Kann man sich ein bisschen besser vorstellen. Der Dan Masur hielt sich für einen glücklichen Menschen. Die Leute um ihn herum hielten ihn eher für ein bisschen verrückt. 2 Stunden waren für den letzten Aufstieg zum Gipfel des Mount Everest veranschlagt. Und nun war Masur noch ein paar hundert Meter von der Erfüllung eines lebenslangen Traumes entfernt. Jedes Jahr machen die ehrgeizigsten Abenteurer dieser Erde den Gipfel des 8000ers zum Ziel ihrer Träume. Und jedes Jahr lassen einige davon ihr Leben. Der Gipfel ist berüchtigt für seine Ungastlichkeit. Temperaturen weit unter Null, plötzlich aufkommende Stürme wirbeln Schneemassen auf, die jede Sicht nehmen. Kaum Sauerstoff zum Atmen. Erst 10 Tage zuvor war hier ein Brite ums Leben gekommen. 40 Bergsteiger, die ihm hätten helfen können, entschieden sich, ihn seinem Schicksal zu überlassen. Sie zog es hinauf zum Gipfel. Der Everest kann grausam sein. Und dennoch, Masur war überglücklich. Gemeinsam mit 2 Kameraden hatte er den Gipfel unmittelbar vor Augen, nach Jahren der Planung. Und nun, 7.30 Uhr am 25. Mai 2006, es herrscht vollkommene Stille, strahlende Morgensonne, noch immer Kraft für die letzten Meter und grenzenlose Zuversicht. Da plötzlich ein gelber Punkt drüben am Grat. Masur glaubte erst an ein Zelt, aber es war ein Mensch, der gefährlich nah am Rand eines Steilhangs stand. Der Mann trug keine Handschuhe mehr, seine Jacke war offen, Hände und Brust der Kälte ausgesetzt. Sauerstoffmangel kann zu Hirnschwellungen führen und Halluzinationen auslösen. Masur war klar, dass dieser Mann völlig orientierungslos umherirrte. Also ging er zu ihm und sprach ihn an. Also nicht beim Restaurant im Jakobshorn, wo man so gäbig hätte können, zu ihm hingehen, sondern dort oben, wo jeder Schritt herausfordernd ist. «Kannst du mir sagen, wie du heißt?» «Klar», antwortete der Mann, «ich bin Lincoln Hall.» Masur war verblüfft. Den Namen kannte er. Vor etwa 12 Stunden hat er über Funk gehört, Hall sei am Berg verunglückt. Seine Mannschaft habe ihn tot am Abhang zurückgelassen. Und nun war dieser Hall nach einer Nacht mit 20 Grad minus und kaum Sauerstoff immer noch am Leben. Masur stand einem Wunder aus Fleisch und Blut gegenüber. Aber er musste auch eine Entscheidung treffen. Ein Rettungsversuch brachte unkalkulierbare Risiken mit sich. Der Abstieg war ohnehin heikel. Und es würde erst recht gefährlich werden mit der Last eines halbtoten Mannes auf der Schulter. Und außerdem, wie lange hätte Hall noch zu leben? Niemand konnte das sagen. Womöglich würden die 3 Bergsteiger ihr Ziel für nichts und wieder nichts aufgeben. Sie mussten sich entscheiden. A. Sie konnten ihren Traum aufgeben oder B. Lincoln Hall. Sie entschlossen sich, auf die Erfüllung ihres Traums zu verzichten. So kehrten sie dem Gipfel den Rücken zu und begannen den mühsamen Abstieg. Der Aufstieg hat 6 Wochen gedauert, mit 2 Lagern. Knapp vor dem Gipfel haben sie sich so entschieden. Fast täglich stehen wir auch vor Entscheidungen. Nicht unbedingt auf den 8000er, vielleicht nicht ganz mit so viel Tragweite und trotzdem. Wir kennen wahrscheinlich alle Punkte, wo wir sagen, hätte ich doch in dem Moment dann anders entschieden. Oder wie wäre es rausgekommen, wenn ich dann anders entschieden hätte. Und im Nachhinein, wenn wir das nochmal so überlegt, sagen wir, ist ja logisch, ich hätte so oder so sollen. Aber in diesen Momenten, oder, wo es um die Wurst geht, entweder oder, das ist herausfordernd. Und die Frage ist ein bisschen da, wie hätten wir entschieden, wie entscheiden wir uns? Sind wir bereit, Gott das zu geben, was er uns vielleicht dazu ruft? Wären wir bereit, Ziel oder Pläne mindestens zurückzustellen? Wo wir sagen, ich verstehe es zwar überhaupt nicht, jetzt haben wir uns doch darauf gefreut, darauf vorbereitet und jetzt, warum soll es nicht gehen? Wie entscheiden wir uns da? Letztlich geht es... Entschuldigung. Das habe ich neu gefunden. Und mit, Mit dem neuen Laptop hätte es sogar mögen tun. Der alte wäre auch abgestürzt. Entweder geht es um meinen Plan, also es ist auf das zurückzuführen, es geht um seinen Plan. Und es geht nicht immer in die gleiche Richtung. Manchmal geht es in die gleiche Richtung. Halleluja, was in die gleiche Richtung geht. Das ist auch nicht so schwierig, sich dort zu entscheiden, oder? Dann kann ich sogar sagen, cool, ja, ja, das wollen, was er wollte. Aber wenn es so aussieht, 4 Beispiele. Überlegt euch schnell, nehmen wir diese Minute. Das wäre der Mose am Dornbusch. Auf was verzichtet er in dem Moment, wo der Busch brennt, nicht verbrennt? Was hat er schon hinter sich? Und was überlegt er sich? Nehmen wir noch schnell eine Minute, alleine ins zweite Zeit austauschen. Wenn ihr der Mose dort wäret, was hättet ihr für Fragen gehabt? Wie würdet ihr euch entscheiden? Warum würdet ihr sagen, ja klar? Oder würdet ihr sagen, nicht unbedingt? Jetzt muss man natürlich wissen, was er für einen Auftrag hat bekommen dort. Aber das traue ich euch zu. Ganz kurz, auf was verzichtet er, wenn er diesem Ruf folgt? Was gibt er auf? Oder was hat er zusammengetragen? Ganz spontan. Ein friedliches Leben mit seiner Familie. Jawohl. 40 Jahre am Hof, 40 Jahre in der Wüste, er hat inzwischen Familie. Er ist eigentlich glücklich dort. Und er weiß noch nicht, auf was er sich einlässt, aber er verzichtet auf das gemütliche, beschauliche Leben mit seiner Familie. Gut, weiter. Jawohl. Er hat ja nicht nur dort eine Familie gefunden, die hat ja noch, also die Frau hat einen Vater, einen Schwiegervater, das, man gehört zu einer Sippe, es gibt keine Pensionskasse und AHV und so weiter. Wenn er dort wieder geht, er weiß ja nicht einmal, ob die Familie mitkommt. Sicherheit. Noch etwas? Entschuldigung? Jawohl. Man weiß doch so, wie es jemand ist. Wahrscheinlich hat er auch das seine Hobbys wie auch immer. Er weiß, wie es läuft, oder? Und er weiß nicht, wie es rauskommt. Ja. Ja. Wie stellt sich Gott dort vor? Wir lesen die Geschichte und denken, cool, jawohl, und dann ist es weitergegangen. Aber dann brennt der Busch und dann hört er die Stimme und sagt, ich bin der, ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Oder je nach Übersetzung, ich bin der Dabeiseiende. Wäre es eigentlich, oder? Ja. Ja. Kontrollen abgeben. Und wir wissen, nachher, die nächsten 40 Jahre hat es immer geheißen, und sie murrten, und sie murrten, und sie murrten. Die, die er doch hat ihr Leben dafür eingesetzt hat. Also, man kann sagen, er hat seine Pläne zurückgestellt. Er ist gehorsam gewesen. Er hat zwar noch rausgeheuscht. Er hat gesagt, ich gehe nicht. Und dann heisst es sogar, Gott wurde zornig. Und normalerweise, wenn Gott zornig wird, dann ist es wirklich. Aber dann hat er ihm den Aaron an die Seite gestellt und dann ist er gegangen. Gut. Anderes Beispiel. Nehmen wir an, in Davos. In der Schweiz, vielleicht in Europa, wäre ein Diktator an die Macht gekommen. Wir schmunzeln darüber. Aber in Nordkorea, in China, in... Genau, wir wissen so. Es gibt mehrere Länder, wo es so läuft. Und er sagt, schaut die Leute, so läuft es. Und stellen wir uns vor, da würde eine Statue aufgestellt werden, mit Gold überzogen, fast so hoch wie bis zur Schatzalp. Und es würde heissen, und jeden Tag haben alle ihre Knie zu beugen. Es gibt nichts anderes. Würden wir zu diesen 3 Personen gehören, die sagen, nein, nein. Und ich weiss, Gott kann mich davor bewahren und noch wenn er es nicht tut, beuge ich meine Knie nicht. Würde ich Gott der geben in einem Moment? Werden wir Gott der geben, falls es noch so weit kommt, auch bei uns? Die haben es gemacht. Und es ist gut gekommen. Tut nochmals die Augen zu. Die sind alleine daheim. Und er Und dann, vielleicht hat man es überhört, weil der Topf ist am Kochen und was auch immer, Geiss meckert. Und dann gehen wir die Tür auftun. Und in dem Moment, wo wir die Tür auftun, wissen wir, mein Leben wird nie mehr so sein, wie es war. Dann kann ich die Augen wieder auftun. Weil diese Person ist Maria, die die Türen auftut. Und sie sieht den Engel und weiss, jetzt geschieht etwas. Und es wird nicht mehr sein wie vorher. Wie würden wir entscheiden? Was für Gedanken gehen ihr mit dieser Ankündigung, dass sie schwanger werden vom Heiligen Geist, dass sie werden, was gehen ihr für Gedanken durch den Kopf? Mindestens, was sagt Josef? Was sagt meine Familie? Wie soll das gehen? Und. Und was sagt sie? Der Luther übersetzt, ich bin die Magd meines Herrn. Sie hat ein Ja dazu. Wir sagen heute, Gott sei Dank. Sie hat dann aber das Herz gebrochen, heisst es so. Sie hat gelitten. Und noch das, dann hat es noch kein Instagram und Facebook und Followers gegeben, aber er da hat Follower gehabt. Er war prominent, der Johannes der Täufer. Er hat sogar am Herodes die Stirn geboten und hat ihm gesagt, was er falsch macht. Er hat den Pharisäern und den Schriftgelehrten gesagt, so wie ihr das Gesetz auslegt, so ist es nicht gemeint. Tut Buß, kehrt um. Es geht um euer Herz mit Gott und nicht um irgendwelche Leistungen. Und dann kommt plötzlich einer, der sich taufen im Jordan. Und was macht er? Er sagt, ich muss abnehmen, er aber muss wachsen. Folget ab jetzt ihm. Und er lässt seine Nachfolger gehen. Haben wir die Demut, wenn es so ist? Er hat sie gehabt. Er kommt sogar ins Zweifeln, erinnern wir uns daran. Er ist nachher im Gefängnis und er fragt sie sogar, ist es wirklich, wo er zweifelt? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus lobt ihn, wenn wir lesen, was er über Johannes sagt, es gibt keine grössere in der ganzen Geschichte als Johannes der Täufer. Du hast garantiert noch das eine oder das andere Lebensziel vor dir. Wo du sagst, das wäre cool, wenn ich es noch erreichen würde. Das möchte ich noch machen. Vielleicht ist es schon nächste Woche dran. Vielleicht sagst du, es geht noch so ein Momentchen. Aber irgendetwas, irgendeine Leidenschaft, irgendeine Sehnsucht haben wir, wo wir sagen, das wäre schon cool, wenn ich das noch erreichen würde. Und das ist gut. Es gibt nichts Schlimmeres als planlos oder ziellos umherzuirren. Ich wünsche uns einfach bei diesen Überlegungen, dass wir die Geschmeidigkeit behalten, dass wir die Offenheit behalten, dass wir online bleiben mit Gott. Weil dann, wenn es darum geht, dann können wir nicht zuerst noch sagen, oh, wo bin ich jetzt, was ist unten und oben. Eigentlich bin ich mal mit Gott unterwegs gewesen. Dann geht es um ein Ja oder ein Nein, es hat Konsequenzen. Bleiben wir offen, bleiben wir parat, eigene Pläne zurückzustellen. An anderen Stellen, wo das gemacht wird, sehen wir, dass es positive Auswirkungen hat. Wir kommen gerade dazu. Übrigens, es heisst nicht immer, dass wir den Plan müssen aufgeben müssen. Letzten Sonntag ist es im Radio gekommen, dass der Kami Rita Sherpa, er ist der, der den Rekord mit dem meisten auf dem Mount Everest gegangen, zum 26. Mal den Mount Everest bestiegen hat. Weil er etwas vorbereitet für eine nächste Expedition, für die, die viel zahlen und vielleicht nicht so gut sind. Vielleicht klingt es gleich noch. Aber in dem Moment, wo uns Gott ruft, sind wir parat, auf eigene Pläne in dem Moment zu verzichten. Zum Beispiel wird es zum Segen. Denkt man an Petrus. Der Petrus, der Jude. Und er ging nie als Jude zu einem Nicht-Jude ins Haus. Und er klopft es auch wieder. Dann kommen zwei Männer und sagen, du musst unbedingt zu unserem Chef kommen. Und der Petrus fragt vielleicht, ja, sehr gern, wer ist denn das? Er ist ein römischer Centurio, oder Caesarea oben. Schon wenn man den Fußmarsch denkt, du meine Güte, auf der Autobahn ist das gäbig, aber der Fuß zieht sich schon ein bisschen, von unterhalb Tel Aviv bis dort rauf. Und Gott hat ihn vorbereitet. Vielleicht hat er sich ja gefragt in dieser Nacht vorher, was der Traum soll. Und vielleicht ist es auch schon so gegangen, dass wir Sachen erleben, dass wir einen Bibelvers lesen, dass wir einen Traum haben und denken, was soll das? Und plötzlich klopft es an die Tür und dann, wenn wir online sind, wo wir online sind, wo wir den Geist wirken lassen, dort sagt der Petrus, also gut, ich gehe. Und er geht in das Haus von Cornelius zu dem, der sagt, und ich will es aus erster Hand hören, was hat es mit dem Jesus auf sich? Ist er wirklich mehr? Verhält es wirklich das, was ich gehört habe? Und ein Riesen sagt dem Mann, aber dort im Haus von Cornelius, oder? Und vielleicht ist es ein bisschen pointiert, wenn wir sagen, weil er, der Petrus, seine Prinzipien, seine Pläne zurückgestellt, weil er ist gegangen, sitzen wir heute hier. Aber wir können es so sagen, weil das war das erste Mal, wo die frohe Botschaft aus dem messianisch-jüdischen Kreis raus ist, zu Heiden. Weil der Petrus gehorsam war. Ein anderes Mal rettet das Leben. Denken wir an barmherzige Samariter. Wenn ihr heute von Jerusalem nach Jericho fahrt, dann habt ihr eine zweispurige Autobahn. Die einen fahren mit mehr als 100, mit auf, glaube 80. Es hat sogar Radar fallen dort. Aber, Entschuldigung?
Wer sind die Enten? Habe ich jetzt nur gerade so gefragt.
Auf jeden Fall im Wadi Kelt. Nebendran. Dort, wo Jesus die Geschichte erzählt. Wenn er dort laufen geht, dann kann man sich das vorstellen, wie mühsam das war. Also von minus 417 Meter unter dem Meeresspiegel bis etwa auf 600-700 ist Jerusalem hoch. Also minus 400 plus 700, 1300 Höhenmeter. Zu Fuss durch ein Tal, das nicht appetitlich ist im Dunkeln. Und die arbeiten sie nicht einfach so Nachmittag. Er geriet unter die Räuber und dann heisst, dass da drei verschiedene vorbeikommen. Und jeder hat sein Ziel und seinen Plan. Die einen wollen vielleicht jetzt Wochenende verbringen, aber nach Jericho, nach dem Dienst in Jerusalem. Und der, der nachher haltet, der barmherzige Samariter, heisst, oh, er war auf einer Reise. Mir ist dort nicht einfach als Hobbyhurti her. Es hat auch keinen Kiosk gehabt, keine Glassen und keine. Wir müssen Zeug mitnehmen. Und er hat ein Herz und stellt seine Reise zurück. Er zahlt sogar noch dafür. Das kann Leben retten. Und vielleicht erinnere ich mich so an jemanden zurück, wo wir sagen, das haben wir erlebt, weil jemand ist barmherzig war, weil jemand seine Pläne zurückgestellt hat, haben wir dort und dort etwas erlebt, wo wir vielleicht heute nicht gleich dran wären. Oder vielleicht sind wir selber schon so dran gewesen und haben jemandem geholfen. Es ermutigt. Ich weiß nicht, wie fest Ermutigung dass der Paulus nötig hatte, aber wir lesen, dass er seinen Brief an die Gemeinde in Rom, der Römerbrief, schon geschrieben hat, aber er war noch gar nicht dort. Er hat die nicht gekannt. Und dann hat er sich auf einer von seiner Reise dorthin auf den Weg gemacht und hat nicht gewusst, wie er empfangen werden wird. Und er war auch ein Mensch. Und wahrscheinlich, ich kann mir das vorstellen, dass er auch gemischte Gefühle hatte. Und dann heisst es, ein paar von den Geschwistern aus Rom sind ihm entgegengekommen. Also die haben vielleicht, weiss ich auch nicht, auf einen Tageslohn verzichtet. Die auf irgendeinen Ausflug verzichtet, keine Ahnung. Sie sind ihm entgegengekommen und es heisst, er sei ermutigt worden. Und als letztes Beispiel, es tröstet. Jetzt würde ich fast wetten, dass die Begebenheit niemand kennt. 1. Chronik 7. Wer hilft wetten? Der Ephraim, der eine Sohn von Josef, hat auch wieder Söhne gehabt. Und dann heisst es dort, dass er seine Söhne durch einen Mordanschlag verliert. Mega krass. Und was passiert? Es heisst, seine Brüder sind gekommen und haben ihn getröstet. Das macht das nicht ungeschehen. Aber stellen wir uns die Begebenheit vor, wo vielleicht eine Person ist da gewesen. Dort, wo wir wirklich zu unterst waren, bis jetzt. Vielleicht hat die Person nicht einmal die richtigen Worte gesagt, aber sie ist gekommen. Vielleicht hat sie im Moment eben nicht das wiedergegeben, was wir verloren haben. Aber wir haben gemerkt, wir sind nicht alleine. Schon nur das, füreinander da sein. Unsere Pläne zurückzustellen, je nachdem. Wir merken, da braucht jemand ein Ohr, eine Hand, ein Herz teilen. Wie würde schon nur die Welt anders aussehen, wenn wir schon nur das machen würden? Und für alle, die immer wieder, ich habe es so cool gefunden, ich musste es nochmal weitermachen. Das Beste für alle Beteiligten, wo immer wieder parat sind, seine Pläne an die erste Stelle zu tun und die eigenen zurückzustellen, gibt es eine Belohnung. Und zwar schreibt der Paulus nachher an die Galater, lesen wir doch das zusammen, werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen, und gebt nie auf. Mal bis nur hier, Entschuldigung. Werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Werdet nicht müde. Lasst euch nicht entmutigen, gebt nie auf. Ich bin überzeugt, ich mache euch ein Kompliment. Weil ihr das schon gemacht habt, sitzt ihr heute hier. Weil es hat uns alle schon mal gelitzt. Und vielleicht sind wir im Moment in einem Sturm und wissen nicht, wie es gross weitergeht. Oder sagen, ja, Mount Everest, cool, es wäre cool, wenn ich schon nochmal über zum Heidboden käme, bildlich gesprochen. Oder? Und ihr habt nicht aufgegeben und ihr bleibt dran. Und jetzt kommt es, genau. Denn zu gegebener Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Amen. Der Kompass für alles unser Denken, für unser Fühlen, für unser Reden, für unser Handeln, ist immer wieder zu tun, was gut ist. Der Erich Kästner hat gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und er ist nicht unbedingt bekannt als führiger Christ. Aber was gut ist, das ist der Kompass. Und der Kompass, den finden wir gerne wieder dort, wenn wir uns fragen, was ist sein Plan? Dort, wo ich die falsche Abzweigung genommen habe, das gibt es manchmal, dass wir irgendwie merken, eigentlich hätte ich dort anders entscheiden sollen. Ja, jetzt gehen wir halt den Weg. Oder wer A sagt, muss auch B sagen und so weiter. Aber wir können auch weise sein und sagen, es war nicht gut gewesen und eigentlich weiss ich es. Dann gehen wir doch zurück dorthin, wo wir wissen, eigentlich hätte ich hier sollen, wenn wir es noch können, wo wir es noch können. Und fragen, was ist dein Plan? Ich habe es verpasst. Der Jona, schlussendlich, ist Jona nach Ninive. Und nachher ist nochmal eine andere Geschichte. Aber für die Leute in Ninive hat es einen Unterschied gemacht, dass er dann gleich noch gegangen ist. Und mit diesem Kompass finden wir irgendwie zu seinem Plan. Wir müssen nicht der Mose, die Maria, der Johannes, den Masur oder die drei Freunde kopieren. Sondern wir können als Corinne und als Luana und als Amy und als Rolf und als wir, wo wir sind, uns fragen, Gott, was möchtest du, dass ich tue? Was ist gut? Wo darf ich mich? Wo soll ich mich investieren? Nicht verlieren, nicht was auch immer, aber bleiben wir online, dass wir die rechte Entscheidung heute treffen. Und wisst ihr, was das Coole ist? Überall, wo wir das tun, überall, wo wir es tun, werden wir letztlich ans Ziel kommen. Amen.